Wir hören auf einen Abschnitt aus Galater 2, die Verse 15 bis 21. Galater 2, 15 bis 21. Wir sind von Geburt Juden und nicht Sünder aus den Heiden. Doch weil wir wissen, dass der Mensch durch Werke des Gesetzes nicht gerecht wird, sondern durch den Glauben an Jesus Christus, sind auch wir zum Glauben an Christus Jesus gekommen, damit wir gerecht werden durch den Glauben an Christus und nicht durch Werke des Gesetzes. Denn durch Werke des Gesetzes wird kein Mensch gerecht. Sollten wir aber, die wir durch Christus gerecht zu werden suchen, auch selbst als Sünder befunden werden, ist dann Christus ein Diener der Sünde? Das sei ferne. Denn wenn ich das, was ich abgebrochen habe, wieder aufbaue, dann mache ich mich selbst zu einem Übertreter. Denn ich bin durchs Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Ich lebe doch nun nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Denn was ich jetzt lebe im Fleisch, das lebe ich im Glauben an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Ich werfe nicht weg die Gnade Gottes, denn wenn die Gerechtigkeit durch das Gesetz kommt, so ist Christus vergeblich gestorben. Wir beten. Herr Jesus Christus, was sind das für steile Stücke, die du uns sagst, und wie schwer haben wir es manchmal, das zu begreifen in der Tiefe, und wie gewaltig ist das, wenn wir es dann zum ersten Mal verstanden und begriffen haben, dass es uns so absolut gilt, dass wir sagen dürfen, ich lebe und ich bin gestorben und ich bin gekreuzigt und all das, was noch da ist, gilt nicht mehr, weil ich mit dir und durch dich und in dir leben darf. Und da, wo das noch unklar ist, da wollen wir dich von Herzen bitten, lass es uns doch deutlich werden, wie du es gemeint hast und wie du es für uns schon längst geschaffen und gewirkt hast, dass keiner von hier weggeht, ohne dieses tiefe Geheimnis auch in der Tiefe zu verstehen. Wir sind gespannt auf das, was du uns zu sagen hast, und wollen dich noch einmal bitten, dass du zu uns kommst und uns begegnest in der Tiefe dieses Geheimnisses deines Wortes. Segne dein Wort an uns. Danke, dass du da bist. Amen.
Der geliebte Jünger, Christus für uns. Petrus, wir für Christus in der Nachfolge Christi. Und nun haben wir Paulus als dritten Zeugen, und an ihm wollen wir erkennen, was das Wir ist, von der Stärke der Schwachheit, vom Gewinn in der Krise. Es hat einen Vorteil, wenn jemand vor seinem zum Glauben kommen an Christus die Alternative schon mal konsequent gelebt hat. Das schätze ich an Paulus. Das schätze ich an Martin Luther. Wenn jemand Religion aus eigener Kraft schon einmal ganz konsequent zu leben versuchte, dem macht man anschließend nichts mehr vor. Den kann man nicht mehr mit Inkonsequenzen und Halbwahrheiten einfangen. Freilich, es besteht ein Unterschied zu Martin Luther und Paulus. Die werden oft zu nah zusammengebracht, und es wird bei Paulus immer vorausgesetzt, dass es ihm wie Luther ging. Luther scheiterte, er zerbrach an seiner Frömmigkeit, er zerbrach an dem Versuch, sich selbst so zu erneuern und zu verwandeln, dass er Gott gefällig ist und damit bestehen kann vor dem ewigen Gott am jüngsten Tag. Während Saulus, der Pharisäer, wie es Galater 1, 13 folgende und Philipper 3, 4 folgende deutlich macht, zunächst einmal ganz erfolgreich sich wähnte. Er ist nicht gescheitert, sondern er dachte, dass sein Leben nach dem Gesetz aufgeht. Er hat als Pharisäer gelebt und hielt sich für untadelig. Beiden aber musste Christus begegnen, als der für sie gekreuzigte und auferstandene, um alles zu wenden. Und die Frage ist, was eigentlich hat sich so grundlegend geändert, wenn doch Luther vorher schon religiös war und auch Paulus vorher an den Vater Jesu Christi, nämlich Jahwe, den Gott Israels, glaubte. Manche Theologen zweifeln sogar daran, ob man eigentlich von einer Bekehrung des Paulus reden kann, weil er doch vorher schon gläubig war, ob es nicht einfach nur eine Berufung ist. Paulus aber spricht von einer Lebenswende. Gewiss hat er schon vorher an den Gott glauben wollen, der Israel in der Verheißung begegnet ist und damit an den Vater Jesu Christi. Aber er selber sagt, es gibt zwei Wege zu glauben und diese beiden Wege sind nicht zwei Optionen, sondern sie sind zwei Gegensätze. Es sind zwei Gegensätze. Zwei Gegensätze zum Glauben, die nicht nur Paulus prägten, sondern auch damals schon die Gemeinden. Und dem Galaterbrief verdanken wir dem Umstand, dass in der galatischen Gemeinde Paulus Gefahr im Vollzug sah. Wie es am Anfang von Kapitel 3 schreibt, ihr habt im Geist angefangen, wollt ihr es nun im Fleisch vollenden. Das heißt, ihr habt durch die Wirksamkeit Gottes, durch sein Wirken im Geist begonnen. Eure erste Liebe war von der Gnade bestimmt. Und nun wechselt ihr zurück in die Werke, ihr wechselt zurück in das Fleisch, das heißt das Prinzip der Selbstbestimmung des Menschen. Wir waren heute Morgen schon einmal bei dem Begriff der Ebenbildlichkeit und daran kann man sehr schön deutlich machen, was bestimmt den Glauben des Paulus und seine Verkündigung. Warum ringt er mit den Galatern? Warum sagt Paulus nicht, Hauptsache es geht irgendwie weiter und wenn ihr ein Schlag gesetzlich seid, dann seid ihr halt ein Schlag gesetzlich, Hauptsache ihr lebt für Christus, dann soll es mir egal sein, wie sich die Frömmigkeit ausprägt. Warum konfrontiert er die Galater so und rüttelt sie wach? Nun, wir sagten heute Morgen, das Ebenbild ist die Reflexion und Sichtbarmachung des Urbildes. So wie der Wasserstrahl das Ebenbild der Quelle ist, so wie der Lichtschein das Ebenbild der Lichtquelle ist, so wie die Birne Ebenbild des Stroms ist, der leuchtende Mond Ebenbild der strahlenden Sonne, so ist das Ebenbild also der sichtbare Ausdruck einer unsichtbaren Macht. In dieser Hinsicht ist Christus, 2. Korinther 4, 4 folgende, das Ebenbild Gottes. Denn Jesus hat, so das Johannesevangelium, gesagt, nichts will ich ohne meinen Vater sein und wer mich sieht, der sieht in Wahrheit den Vater. So spricht ein Ebenbild. Das, was die Galater falsch machten, war, dass sie Abbilder Gottes sein wollten. Das, was bei den Jüngern immer wieder die Gefahr war, dass sie Abbild Jesu sein wollten. Und insofern müssen wir uns klar machen, es geht bei den beiden Wegen des Glaubens um die Frage, definiere ich mich als Abbild Jesu Christi, als Kopie Jesu Christi in der Nachfolge, oder verstehe ich mich als Spiegel, als Widerschein, als Ebenbild Jesu Christi. Das Abbild ist selbst Subjekt seines Glaubens, Subjekt seiner Frömmigkeit. Und bis hinein in die Lieder kennen wir dieses Motiv, ich will so werden wie Jesus. Das ist ein Wunsch, den kann ich sowohl geistlich verstehen, wie auch fleischlich missverstehen. Muss ich Jesus imitieren? Nun, die ersten Schritte sind die leichtesten. Dann kauft man sich Birkenstock-Sandalen, so wie man sich Jesus vorstellt. Dann hat man schon den ersten Schritt getan, den entscheidenden in der Nachfolge Jesu. Aber wenn es ans Inhaltliche geht, dann ist es mit dem Kopieren nicht mehr ganz so leicht. Glaube bedeutet nicht kopieren. Glauben bedeutet partizipieren. Nicht kopieren, sondern partizipieren. Nicht nachmachen, nicht nachbilden aus eigener Kraft, sondern teilhaben an. Und so sagt Paulus den Galatern, ihr habt im Geist angefangen. Am Anfang wusstet ihr, dass ihr auf Gnade angewiesen seid. Und nun meint ihr, ihr könntet aus eigener Kraft weitermachen, nachdem ihr in der Gnade angestoßen worden seid. Das gibt es in vielen Heiligungsverständnissen. Klar, Vergebung der Sünden, Rechtfertigung aus Gnaden, das geht ja nicht anders. Ich kann mich ja nicht einfach selbst wie Münchhausen aus dem Sumpf ziehen. Ich kann mir ja nicht selber vergeben. Da brauche ich Gnade, da bin ich auf Gnade angewiesen. Also am Anfang leben wir alle aus der Gnade. Aber dann kommt dieses heillose Missverständnis. Es würde praktisch jetzt nur unsere Schuldenuhr auf Null gestellt. Und vom Augenblick unserer Wiedergeburt, unserer Taufe oder unserem zum Glauben kommen oder wie immer wir das nennen, von dem Augenblick an käme es jetzt wieder auf uns an. Und Heiligung sei dann die menschliche Entfaltung eines göttlichen Geschenkes. Wer ist Subjekt dieser Frömmigkeit? Der fromme Mensch. Das Ebenbild aber ist nicht Subjekt seiner selbst. Wenn ich den Mond frage, wie machst du das eigentlich, dass du leuchtest? Dann guckt der mit einem Gesicht rund wie der Mond, weil er die Frage nicht versteht. Warum versteht ein Vollmond die Frage nicht, warum leuchtest du und wie machst du das? Weil er sich gar nicht als leuchtend wahrnimmt. Sein Geheimnis ist nämlich, dass er nichts tut, als sich von der Sonne bescheinen zu lassen. Das, was die aber, die die Sonne selbst nicht sehen, wahrnehmen, ist der Widerschein, der schwache Widerschein, denn der Mond ist ja kein Spiegel, der schwache Widerschein des Mondes in der Nacht. Das Ebenbild partizipiert am Urbild und das ganze Geheimnis der Wirkung eines Ebenbildes ist die Wirkung des Urbildes in ihm und durch ihn. Einen Wasserstrahl zum Fragen, wie machst du das eigentlich, dass du das hinkriegst, da Millionen von Tropfen aneinander zu setzen, dann sagt er, ich sehe das Problem gar nicht. Nicht? Wie machst du das, dass du dauernd aus der Wand kommst? Ja, der Wasserstrahl macht das nicht. Er kommt eben aus der Wand, weil eben der Hahn aufgedreht ist und die Quelle das Wasser gibt. Einer Birne zu sagen, das finde ich ja faszinierend, dass du so viel Energie hast zu leuchten. Ja, die Birne hat die Energie gar nicht. Egal welches Bild du nimmst, du hast eine Offenbarung unserer Frömmigkeitsgeschichte seit 2000 Jahren und das Scheitern und dahin vegetieren unserer Kirche und Gemeinden, erklärt sich aus dem Grundmissverständnis, Glauben sei Leben für Gott, Glauben sei Leben für Christus. Glauben ist das Leben im Wir mit dem Christus. Glauben ist das Leben des Ebenbildes mit seinem Urbild, ist das Verschmelzen zu einem Wir. Und deshalb sagt Paulus hier unübertrefflich in Galater 2, Vers 19 und 20, nicht nur zu den Galatern, sondern auch zu dem schwankenden Petrus, der nun doch wieder meint, auf das Gesetz Rücksicht nehmen zu müssen und die Tischgemeinschaft mit Heidenchristen als ein Judenchrist nicht leben zu können. Paulus fasst sein Glaubensverständnis zusammen. Ich bin durch das Gesetz dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Das heißt, seine ganze alte Adamsexistenz, seine ganze alte Ich-Existenz hängt am Kreuz. Sie ist durch das Kreuz beendet. Ich könnte es auch anders sagen. Was ist ein falsches Heiligungsverständnis? Das falsche Heiligungsverständnis ist der Wahn, wir könnten unseren alten Adam taufen, heiligen und bessern. Und wie viele Christen versuchen, ihr altes Ich besser zu machen und zu heiligen und scheitern daran. Denn das Ich, das mit der Sünde verbunden ist, lässt sich weder taufen, es lässt sich nur ersäufen. Dieses Ich lässt sich nicht retten. Das große Missverständnis ist jetzt, dass wir bei Persönlichkeit, bei Ich und Selbst eine undifferenzierte Redeweise hatten in der Frömmigkeitsgeschichte, sodass dann viele das so missverstanden, ich bin mit Christus gekreuzigt, wir sollen unser altes Leben in den Tod geben. Das bedeutet, ich muss mich in den Tod geben. Und das ist undifferenziert. Wir müssen ganz klar trennen. Ich als Persönlichkeit, ich als Person bin von Gott vollkommen geliebt. Ich als Person muss mich weder reduzieren, noch muss ich mich klein machen, noch möchte Gott mich zerstören. Im Gegenteil, er möchte mich erlösen und groß machen. Aber ich in Trennung von Gott, also ich als alter Adam, ich in Trennung vor Gott, also ich als ein isoliertes Ich, das ist das Unheilvolle, das zu seinem Ende kommen muss. Und insofern haben wir in der Frömmigkeitsgeschichte immer wieder diese Erkenntnis, wir müssen uns selber überwinden, wir müssen uns selbst verleugnen, nicht Selbstentfaltung, sondern Selbstverleugnung. Aber das Problem entsteht, dass wir das verwechseln und wir meinen dann, Gott hätte etwas gegen mich, meine Persönlichkeit, ich sollte gebremst werden, ich bin das Problem. Nein, ich bin nicht das Problem, weil ich lebe und Person bin, sondern ich bin nur insoweit ein Problem, als ich getrennt sein will von Gott. Dass Adam Adam war, war nicht das Problem, sondern dass Adam Adam sein wollte ohne Gott, das war das Problem. Ich bin, wie ich bin, auch in meiner adamitischen Verflechtung und Selbstbezogenheit vollkommen von Gott geliebt. Das aber, was meine Gottesbeziehung und meine Selbstentfaltung stört, ist der Versuch, dieses Ich und diese Persönlichkeit in Trennung von der Beziehung zu entfalten. Wir sind, und das ist in der Neuzeit noch verstärkt, aber letztlich ja der Grundgedanke seit dem Sündenfall, wir sind so veranlagt, dass wir uns selbst von uns selbst her als Ich definieren. Wer bin ich? Und dann sprechen wir von uns. Es ist interessant, dass immer wieder, im letzten Jahrhundert war das für mich gerade deutlich in der Psychologie und Pädagogik, immer wieder auch mit anderen Fachbereichen in der Theologie ins Gespräch kommen können. Und da war die Einsicht zunehmend gewachsen im letzten Jahrhundert, dass wir den Menschen nie an sich haben. Und ein Mensch, der seelisch krank wird, den kann ich nicht nur an sich betrachten und quasi isoliert im Reagenzglas mit seiner Kindheitsgeschichte angucken, sondern ich muss feststellen, schon von der Kindheit an steht er in Beziehungen. Das heißt, ich muss seine Beziehungen, ich muss seine Familie, ich muss seine Umgebung mit in den Blick nehmen. Wir haben als Menschen nicht nur Beziehungen, wir sind Beziehung. Eine Erkenntnis, die schon das Alte Testament hat, der Mensch hat nichts zusätzlich zu dem, was er selber ist, Beziehungen, er lebt in Beziehung. Am Anfang des Lebens und am Ende des Lebens ist das plausibel. Bevor wir geboren wurden, gab es uns nur in der Symbiose mit unserer Mutter. Auch in der ersten Zeit nach der Geburt waren wir angewiesen auf die Beziehung und hätten ohne diese Beziehung nicht überlebt. Ihr kennt diese makabren Menschenversuche, dass man die natürliche Sprache des Menschen rauskriegen wollte, hat mit Säuglingen nicht gesprochen, ihnen nur Milch gegeben und die Windeln gewechselt und hat nicht mit ihnen kommuniziert. Die sind alle krepiert. Warum? Weil der Mensch ein Beziehungswesen ist. Das heißt, wir sind zum Wir geschaffen. Der adamitische Mensch kennt nur den Dual, den Gegensatz von Ich und Du. Muss ich es machen oder machst du es? Das Geheimnis der Liebe aber ist, dass die Liebe nicht ein Subjekt kennt, sondern mindestens zwei oder mehr. Ich weiß noch, wie ich als Student, als ich Single war, ganz naiv einen Freund wieder traf und ihn gefragt, wie geht es dir? Und er antwortete spontan, uns geht es gut. Der war frisch verliebt. Das war nicht gestellt, das hat er nicht dreimal überlegen müssen. So, ich fragte, wie geht es dir? Und er sagt, uns geht's gut. Und er strahlte und erzählte von sich. Und er konnte nicht von sich erzählen, ohne von der Frau zu erzählen, in die er verliebt war und die ihn liebte. Das heißt, Verliebte haben mitten im Leben das Privileg, ein Symbol zu haben, eine Veranschauung von dem, was Glauben ist. Glauben heißt Leben im Wir. Im Wir bin ich nicht alleine Subjekt, sondern im Wir ist der andere und ich zugleich Subjekt. Und im Wir rechne ich auch nicht auf. Wenn ich von einem Ehepaar eingeladen werde zum Abendessen und wir setzen uns hin und der Mann sagt, aber den Tisch habe ich gedeckt, dann habe ich den Eindruck, oh, jetzt wird's anstrengend heute Abend. Hoffentlich gibt's wenigstens was Gutes zu essen. Nicht? Also wenn ein Ehemann es notwendig hat, einzeln vorzuzählen, was er im Haushalt auch macht, ist es mit dem Wir nicht weit her. Nicht, wenn die Subjekte sich noch auseinander definieren müssen und sich nach ihren Rollenanteilen verrechnend gegenseitig helfen, Ehen sind sehr mühselig, wenn man Buch führt und sagt, jetzt habe ich 3 Arbeitseinheiten im Haushalt gemacht, jetzt musst du auch 3 machen, sondern es funktioniert viel besser in dem organischen Wir, das in Phasen der Belastung des einen, der andere automatisch es mitträgt und in Phasen der Entlastung automatisch wiederum der andere es ausgleicht. Im Wir ist ein Geben und Nehmen auf die Gemeinde, sagt es Paulus so wunderschön in 1. Korinther 12, auf den Organismus, den Leib Christi, dass an einem Leib alle Glieder nicht wichtig sein wollen, sondern wesentlich. Eine Hand, sagen wir, wäscht die andere. Und so wie an meinem Körper es keine Rivalität zwischen der linken und der rechten Hand gibt und keine Glieder sich gegenseitig vorrechnen, nicht eure Ohren könnten heute Abend sich bei der Zunge beklagen, wir haben heute arbeiten müssen, du warst faul, bei mir ist es gerade umgekehrt, nicht? Auf die Idee kämen Glieder am Leib nicht, sie leben im Wir. Und das ist etwas, was dem neuzeitlichen Menschen völlig fremd ist. Wir kennen wir nur als Kollektiv, als die Summe von lauter Ichs. Aber das ist etwas Grundanderes. Wir sind in der Gemeinde, wir sind in der Christusbeziehung nicht einfach nur ich und du, sondern bei einem funktionierenden Organismus ist das Geheimnis des Wir größer als die Summe der einzelnen Bestandteile. Nicht? Bei meinen Studenten erlebe ich das immer so schön. In einem Wintersemester sitzt hier eine müde, gähnende Frau und wirkt etwas gelangweilt in der Vorlesung und dort ein gähnender, müder Mann. Und dann kommt das Sommersemester und der Mai und die verlieben sich ineinander und dann rücken sie zusammen und es ist etwas Neues entstanden und beide strahlen, obwohl substanziell sich gar nichts geändert hatte. Nicht? Ist ja kein neuer Mensch dazugekommen, noch nicht, sondern es sind ja dieselben Menschen, die sie vorher waren. Es ist alleine die Beziehung, die sich geändert hat. Sie leben jetzt im Wir und plötzlich ist alles anders. Wir müssen von Paulus, wir müssen vom Evangelium, wir müssen von Jesus im Johannesevangelium die Realität, das Leben im Wir kapieren und einüben. Wir haben Teil an Christus. Mehr brauchen wir gar nicht zu tun. Die ganze Heiligung ist nichts anderes als Entfaltung von Gnade, von Geschenk. Wir können es ganz konkret hier sagen. Wie ist das denn jetzt? Er sagt hier, ich bin durch das Gesetz, dem Gesetz gestorben, damit ich Gott lebe. Ich bin mit Christus gekreuzigt. Wann ist Paulus gekreuzigt worden? Wann bist du gekreuzigt worden? Nun, einige würden sagen, ich kreuzige mich täglich in meiner Heiligung, indem ich auf alles verzichte, was mir angenehm ist. Und deshalb also kreuzige ich mich. Das ist aber nicht gemeint. Andere würden sagen, ich bin gekreuzigt worden in meiner Glaubenstaufe. Deshalb bin ich auch glaubensgetauft, ob mit Kindertaufe oder ohne. Das war der entscheidende Akt. Da habe ich meinen alten Adam ersäuft. Und als er tot war, bin ich wieder hochgekommen. Und das war dann der neue Adam. Auch falsche Antwort. Dann würden andere sagen, ja, das ist schon in der Kindertaufe geschehen, wenn sie landeskirchlich sind. Auch die falsche Antwort. Wann ist Christus für mich gekreuzigt und wann bin ich mit ihm gekreuzigt? Auf Golgatha vor 2000 Jahren. Niemand von uns muss selber der Sünde absterben. Das ist eine völlig vergebliche Mühe. Diesen Kampf können wir gar nicht gewinnen, denn die Sünde ist immer größer als wir. Und jede Auseinandersetzung mit der Sünde, die wir selbst betreiben, ist Dummheit. Nicht mal Tapferkeit, sie ist einfach nur Dummheit. Gegen einen überlegenen Gegner in die Schlacht zu ziehen, ist Dummheit, das ist kein Heldentum. Und das müssen wir nicht wiederholen, haben wir als Deutsche oft genug gemacht, die Dummheit des Heldentums in einen Krieg zu ziehen, den man nicht gewinnen kann. Christus ist ein für alle Mal für mich gestorben und an meiner Stelle. Und wenn ich in ihm bin, dann kann ich in ihm die Freiheit beanspruchen. Mehr noch, er ist nicht nur gestorben, sondern er ist auch auferstanden. Und insofern haben wir jetzt schon Teil an der Auferstehung Jesu. Nicht, dass wir schon einen ewigen, pneumatischen, einen geistlichen Leib hätten. Wir sind noch sterblich. Wir werden alt, wir mögen krank werden, wir mögen sterben. Aber wir haben schon Teil an seinem Leben in der Gemeinschaft mit dem Auferstandenen, in der Beziehung zu ihm. Glauben bedeutet also nicht Leben für Christus, wie ich es am Anfang meines Glaubens missverstanden habe und versuchte verzweifelt es zu leben. Glauben bedeutet Christus in mir leben lassen, an ihm teilhaben, Gemeinschaft haben mit ihm, dass wir mit ihm einüben. Der hebräische Begriff für Glauben lässt es viel leichter verstehen als unser deutsches schillerndes Glauben. Glauben kann ja auch nicht Wissen bedeuten im Deutschen. Das He'emin im Hebräischen bedeutet nämlich sich festmachen in, sich gründen auf, sich verlassen auf. Glauben bedeutet sich gründen in Christus, sich verlassen auf Christus, sich von Christus her verstehen, sein Fundament haben in Christus. Und so sagt Paulus, ich lebe. Aber eigentlich muss ich korrekt sagen, bin gar nicht ich es, der lebt, sondern es ist Christus, der durch mich lebt. Welche Entspannung hatte ich selber und erlebe ich immer wieder bei Christen, wenn sie dieses Geheimnis verstehen. Aufhören von sich aus, Christ sein zu wollen und anfangen, Christus in mir leben zu lassen. Am Anfang eures Glaubens habt ihr gedacht, Christsein ist leicht und habt es versucht. Und dann habt ihr gemerkt, Christsein ist nicht leicht, Christsein ist doch schwer. Und dann habt ihr euch mehr angestrengt. Und dann habt ihr gemerkt, Christsein ist nicht nur schwer, Christsein ist sehr schwer. Ich verrate euch ein Geheimnis. Christsein ist nicht nur sehr schwer, Christsein ist unmöglich. Ich kenne nur einen einzigen, der es je geschafft hat, Christ zu sein. Das ist Christus selbst. Und der kann es noch heute. Der kann es noch heute. Hör auf, Stellvertreter für einen abwesenden Gott zu sein. Sei Stellvertreter für den anwesenden, auferstandenen Christus. Das ist zunächst einmal eine ganz verblüffende Wahrheit und eine verblüffend einfache und eine fast verlegemachende Einfachheit. Weil ich zunächst einmal mich zurücklehne und mir überlege, wo ich in aller Welt versuchte, Gott zu ersetzen, Verantwortung zu übernehmen. Wo ich dachte, ich bin verantwortlich für meine Umgebung. Ich bin verantwortlich für diese Welt, für diese Gemeinde. Nein, das bist du nicht. Christus ist verantwortlich. Für dich hat er die Verantwortung übernommen. Für deine Familie hat er sie übernommen. Für deinen Job hat er sie übernommen. Er alleine kann sie tragen. Und erst wenn ich dieses Zurücklehnen und Entspannen kenne, dann wiederum kann ich selbst in Verantwortung treten und meinen Teil kennenlernen und meine Rolle einüben. Nicht Christus zu ersetzen, so tot ist er gar nicht, dass du ihn ersetzen müsstest. Nicht zu werden wie Christus, wir brauchen keinen zweiten Christus, ein Messias genügt. Sondern teilzuhaben an ihm und ihn in unser Leben einzubeziehen. Paulus fährt fort und sagt, damit wir uns jetzt richtig verstehen, ich lebe doch eigentlich nicht ich, sondern Christus lebt in mir. Was heißt das denn jetzt praktisch? Nun, was ich nun im Fleisch, damit meint er jetzt nicht nach dem Fleisch, sondern im Fleisch, das heißt in seiner irdischen Existenz, unter seinen menschlichen Bedingungen, was ich dort lebe, das lebe ich im Glauben, im Vertrauen an den Sohn Gottes, der mich geliebt hat und sich selbst für mich dahingegeben. Was heißt Leben im Wir? Glauben an den Gott, an den Sohn Gottes, der mich so vollkommen liebt, dass er sich selbst, also alles, für mich gegeben hat. Glauben bedeutet Leben im Wir. Und dies müssen wir einüben. Wir haben, als wir Kinder waren, ein symbiotisches, unreifes Wir erlebt. Als wir in unserer Mutter noch lebten, waren wir natürlich ganz im Wir, aber das war noch ein naives Wir. Als wir geboren wurden, waren wir auch im Wir, aber in einem unreifen Wir, denn es war ein Gefälle der Unreifheit da. Wir waren angewiesen, die Eltern nicht auf uns, wir aber wohl auf sie. Erwachsen werden bedeutet aber jetzt gegen die Tendenz, die wir in der Neuzeit haben, nicht andere Menschen erübrigen. Nicht, das ist ja unsere Vorstellung. Erwachsen werden bedeutet nicht mehr angewiesen sein auf das Wir, sondern jetzt kommt der Held, jetzt kommt der Atlas, der die Welt tragen kann auf seinen Schultern. Jetzt kommt Herkules am Scheideweg und entscheidet sich. Und ich versuche, ich zu sein in Unabhängigkeit. Es gibt aber kein Ich in der Unabhängigkeit, das ist ein scheiternder Held, sondern es geht darum, eine reife Beziehung zu leben. Viele von euch werden es immer als unbefriedigend empfunden haben, wenn man immer davon redet, ja, wir sind Gottes Kinder und wir bleiben Gottes Kinder und wir fühlen uns dann an die Kinderstunde erinnert, wann endlich kommt denn mal eine Predigt für Männer? Nicht, wir sind doch nicht in der Kinderstunde hier, dass wir immer auf unser Kindsein angesprochen werden. Das ist ein Missverständnis. Gottes Kinder sind erwachsen. Denn die Gotteskindschaft, die Gottessohnschaft wird ja abgeleitet bei den Christen von der Gottessohnschaft des Sohnes Gottes Jesu Christi. Also wir sind Gottes Kinder, so wie der Sohn Sohn des Vaters ist. Der Sohn aber wird nicht auf seine Unreife, auf seine Naivität angesprochen, sondern der Sohn in der Tat ist der erwachsene Sohn. Wir sind erwachsene Töchter und Söhne Gottes. Gott will uns nicht klein halten. Und wenn wir das auch zwischen Menschen kennen, dass schwache Eltern ihre Kinder nicht groß werden lassen oder dass schwache Lehrer oder Lehrer mit Selbstwertproblematik ihre Schüler immer als Schüler behandeln und nie als Kollegen heranwachsen lassen, so ist das bei Gott nicht. So klein ist Gott nicht, dass er dich klein halten muss. Du darfst in seiner Nähe wachsen, aber du kannst nicht aus der Liebe heraus wachsen, denn die Liebe ist das Einzige, was uns am Leben hält. Beziehung ist unser Lebenselixier. Und wir haben eine Geschichte seit der Aufklärung, wir haben eine Geschichte seit Adam des Missverständnisses des Sündenfalls. Wir wollen sein wie Gott, aber getrennt von Gott. Dass wir sein wollen wie Gott, ist gar nicht die Sünde, sondern dass wir es getrennt sein wollen. Wären Adam und Eva am Abend, als Gott auf dem Kiesweg bei Sonnenuntergang, wie man es im Orient macht, zu ihnen gekommen ist in den Garten, um mit ihnen zu kommunizieren, wären sie dorthin gelaufen und hätten gesagt, bevor wir da vorschnelle Entscheidungen treffen und bei dem Vertreter etwas unterschreiben, was wir dann bereuen anschließend, kommen wir erst zu unserem himmlischen Vater und wären zu Gott gelaufen und hätten gesagt, da war so ein komisches Tier, man wird ja später sagen, Lügen haben kurze Beine, das Tier hatte besonders kurze Beine, es war eine Schlange, also wir trauen dem nicht. Und das hat gesagt, wir könnten sein wie Gott. Was meinst du dazu? Kriegen wir das in Wir geregelt? Da hätte Gott gesagt, egal wer es euch gesagt hat, Hauptsache ihr kommt damit zu mir. Jawohl, hier ist der Baum des Lebens, von dem dürft ihr essen. Und sie hätten ewiges Leben gehabt. Sie haben es aber getrennt von Gott leben wollen. Und dann, was war das Erste, was sie erkannten, der erste Erkenntnisgewinn, dass sie nackt waren und sich schämten. Trennung aus dem Wir und Selbstbeschäftigung mit sich selber. Und dann haben sie, die Älteren unter uns werden bei der Bundeswehr gewesen sein oder in anderen, wenn sie woanders herkommen, in anderen Konstellationen, wie bei einer Bundeswehrübung haben sie sich Grünzeug umgetan und haben sich hinter die Büsche geworfen und haben Tarnen gespielt vor dem Feind, nicht Farbe ins Gesicht geschmiert und wollten sich vor dem lebendigen Gott verstecken. Was für eine Albernheit auf die Frage, Adam, wo bist du, sich weglaufend von Gott, sich hinter Büschen zu verstecken und sich Feigenblätter zu nehmen, um sich zu verbergen. Das Spiel treiben wir als Männer nur seit dem Sündenfall. Verstecken, falsches Vorgeben, blenden, sich im Grünzeug tarnen und unauffällig bleiben und etwas anderes darstellen, als wir sind. Wisst ihr übrigens, warum sie Feigenblätter genommen haben? Nun, weil es feige ist, sich vor Gott zu verstecken. Das machen nur die Feigen. Sie haben sich vor Gott versteckt, sie schämten sich ihrer Nacktheit. Der Punkt ist also mit Paulus, dass wir einüben, sich lieben zu lassen, sich beschenken zu lassen. Wann immer ich das lehre, ob an der Universität oder in Gemeinden, kommen immer die Menschen anschließend und die jungen Menschen und fragen ungeduldig, wie macht man das denn im Wir-Leben? Und ich sage, das ist in der Tat ein völlig neues Denken, dass ich morgens nicht aufstehe und sage, wie soll ich Erschöpfter das auch noch schaffen, sondern dass ich, wenn ich das sagen will, sage, Herr, wie willst du, mein Schöpfer, das durch mich erschaffen? In die nächste Woche zu gucken und nicht zu sagen, wie mache ich das, sondern wie machen wir das? Und ich erlebe es, ihr könnt es mir glauben, ich predige es nicht nur, sondern ich muss es selber jeden Tag machen, wenn ich an meinen Schreibtisch denke und an all die Lasten, die da sind und an die Überforderungen, die im Alltag auf mich zukommen. Es legt sich bei mir ein Schalter um, wenn ich im Wir denke, bete und klage und den Tag beginne oder ob ich es im Ich tue und Gott quasi nur den Heiligen Geist tütenweise oder literweise dann mir zugeben darf, dass ich dann sage, Herr, hier brauche ich deine Unterstützung, gib mir deinen Heiligen Geist, gib mir Kraft. Warum soll er mir Heiligen Geist und Kraft geben, wenn ich von ihm weglaufe? Wenn jemand im Auto den falschen Gang drin hat, und sagt, ich möchte schneller werden, dann werden wir uns hüten und sagen, dann gib Gas, weil wenn ich in die falsche Richtung, in die Garage reinfahre, anstatt raus, dann hilft es nicht, wenn ich Gas gebe, dann muss ich stehen bleiben, schalten und andere Richtung reinfahren. So viele unserer Gebete bleiben deshalb unerhört, weil wir Unsinn erbitten. Wenn der alte Adam sagt, Herr, gib mir Kraft, damit ich frommer werde, dann sagt der Heilige Geist, ich werde das bestimmt nicht tun, ich gebe dir keine Kraft, damit du von mir wegläufst, was soll das denn? Dann in der Tat ist es besser, wie Petrus erstmal Wasser zu schlucken oder eine Nacht lang umsonst zu fischen, damit wir endlich kapieren, wir fahren in die falsche Richtung, anhalten, kuppeln, neuen Gang rein und richtigen Gang rein und dann kann es in die richtige Richtung weitergehen. Wir bitten viel zu viel im Gebet und wir danken zu wenig. Wir bitten zu viel und wir danken zu wenig. Wir versetzen den Himmel die ganze Zeit in Verlegenheit und die Engel wissen nicht, was sie tun sollen. Ich weiß nicht, ob sich Engel mit den Flügeln die Stirn kratzen können, aber ich kann es mir fast bildlich vorstellen, weil sie sagen, was machen wir jetzt mit dem Gebet schon wieder? Nicht, Herr, stehe mir bei. Ja, was denn sonst? Der ist doch die ganze Zeit da. Nicht, Herr, gib mir deinen Heiligen Geist. Ja, den hat er doch schon seit der Taufe. Was will er denn noch mehr? Nicht, was haben wir Gott schon alles gebeten in unserem Leben, was wir längst schon haben? Anstatt zu sagen, Herr, danke, dass dieser Tag dir gehört. Danke, dass du da bist. Danke, dass du für mich gestorben bist. Danke, dass du als der Auferstandene in mir lebst. Wir könnten, glaube ich, 90% unserer Bittgebete in Dankgebete umformulieren und würden das wir schon einüben. Ein Beispiel aus meinem eigenen Leben, denn es sind ja oft die biografischen Beispiele, die uns einen Schlüssel geben zum Verstehen, werde ich nie vergessen. Nämlich, ich hatte ein sehr gutes Verhältnis zu meinen Großeltern in Köln. Und mein Großvater war früher Polizist gewesen, er war aber schon in Rente, als ich dann als kleines Kind bei ihm war. Gleichwohl hatte er in dem Keller unten dann immer noch seinen Gummiknüppel und alle möglichen Zubehörteile, nicht bis hin zu seiner Kopfbedeckung. Und das alles faszinierte mich wahnsinnig und was er sonst noch so hatte. Aber der Keller war dunkel, da gab es Ratten und Mäuse. Und wie das damals war, eine 15-Watt-Birne gab es für 30 Keller in der Wohnsiedlung da. Also ich traute mich als kleiner Junge nicht rein. Wenn meine Großmutter dann rheinischen Sauerbraten machte am Sonntag, dann kam irgendwann unausweichlich die Frage, wenn sie ihre Klöße geformt hat und der Sauerbraten schmorte, wer holt mir die Birnen aus dem Keller? Denn sie hat natürlich noch selber die Birnen eingekocht. Und ich war so provoziert, dass ich sagte, ich würde so gerne in den Keller, aber ich traue mich nicht. Und wer war es dann wieder? Der Großvater legte seine Zigarre ab, mit der er die ganze Bude vollgestänkert hat und sagte, mich anschauend, komm, wir gehen in den Keller. Und dann war ich mutig wie der Tag und ich ergriff den kleinen Finger meines Großvaters und er umgriff in großväterlicher Profession mein Handgelenk mit seinen beiden Daumen und Zeigefinger. Und dann strahlte ich die Oma an und sagte, wir Männer gehen in den Keller. Wir gehen in den Keller. Komisch, worin besteht denn der Unterschied? Der Keller war derselbe und ich war derselbe. Und trotzdem war es anders. Alles war anders. Die Treppe war anders, der Keller war anders. Das, was mir vorher Angst machte, war plötzlich hell und erleuchtend und spannend. Obwohl ich mich überhaupt nicht geändert hatte. War ich stärker? War ich älter? War ich reifer? War ich selbstständiger? Alles das nicht. Das ganze Geheimnis des Unterschiedes war das Wir. Dass wir gemeinsam dorthin gingen, wo ich mich alleine nicht traute. Das in der Tat ist das, was Paulus konnte. Und Paulus ist ein Faszinosum für mich, für Demut gegenüber Christus und Selbstbewusstsein gegenüber dem Leben. Paulus ist es, der sagt, ich habe mehr gearbeitet als alle Apostel. 1. Korinther 15, 8 folgende. Aber nicht ich, sondern die Gnade Gottes, die bei mir ist. Ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus, Philipper 4, Vers 13. Aber nicht ich, sondern Christus in mir, stark sein und schwach sein. Und Paulus hatte einen Punkt, mit dem wir abschließen wollen, 2. Korinther 12, an dem ihm das Christus noch einmal quasi als Siegel aufdrückte. Einen Pfahl im Fleisch hatte er und wir rätseln natürlich, was das ist. War er depressiv? War er Epileptiker? War das eine Anfechtung? Eine Sünde kann es nicht gewesen sein von der Antwort Christi her. Aber etwas, was ihn einschränkte, so wie einen Wanderer, wenn er einen Dorn im Fuß hat. Nicht, also wenn wir schon so ein Splitsteinchen im Schuh haben beim Joggen, dann macht uns das verrückt, wenn das jedes Mal einen so bis ins Hirn hochgeht. Nicht, er hatte also wie einen Dorn im Fuß und jeden Schritt seines Lebens wurde er an diese Schwachheit erinnert. Und was sollte er tun, als Christus zu bitten, nimm diesen Pfahl, nimm diesen Dorn aus meinem Fleisch, der mich so einschränkt? Und vielleicht hat er bei jedem Gebet eine neue Begründung gehabt und konnte das Christus auch plausibel machen. Ich bin doch viel brauchbarer für dich. Ich bin doch viel dynamischer. Ich bin doch viel stärker, wenn diese Phasen der Einschränkung wegfallen würde. Nicht, was könnte ich, lass es eine Krankheit sein, was könnte ich in meinen Krankheitsphasen, bei denen ich jetzt Zeit verschwende, für dich tun? Wie viele Menschen könnte ich mehr erreichen? Nimm doch die Einschränkung aus meinem Leben, nimm die Schwachheit weg. Und Christus sagt ihm nicht mit Luther, lass dir meine Gnade genügen, sondern wörtlich viel positiver, viel vollmundiger. Meine Gnade reicht für dich aus. Denn meine Kraft ist in deiner Schwachheit vollendet. Sie kommt an ihr Ziel. Das ist der Clou. Wenn alles darauf ankommt, dass Christus durch mich lebt, dass ich Christus als das Leben und die Liebe durch mich wirken lasse, dann ist nicht meine Vollmacht graduell abhängig von meiner eigenen Stärke. Christus kann auch dein Abitur gebrauchen, wenn du eins hast, aber er ist nicht darauf angewiesen. Christus kann meine Stärken und Gaben gebrauchen, aber für den Heiligen Geist ist es kein größerer Aufwand, meine Schwachheiten zu gebrauchen. Und manchmal sind das die Erfahrungen, die uns tatsächlich als Männer schwach machen und die Tränen in die Augen treiben, wenn wir merken, dass nicht unsere Bestleistung zum Segen für andere wurde, sondern dass es Gott gefallen hat, mich zum Segen einzusetzen einer Situation, für die ich mich selber eher geschämt hätte, an der ich eher gelitten habe, wo ich mich blamiert habe. Wie oft schon nach einer Predigt war ich unglücklich, weil ich sagte, ich war zu unkonzentriert, zu übermüdet, vielleicht habe ich mich zu wenig vorbereitet. Das hätte man eindrücklicher sagen können. Und manchmal komme ich kaum runter von der Kanzel und es spricht mich jemand an und ich merke, während ich vor mich hingesabbert habe, hat der Heilige Geist so glasklar zu einem Menschen gesprochen, nicht infolge meiner Vorbereitung und meiner Qualität, sondern weil es ihm gefallen hat. Ein Freund von mir hat eine ganze Nacht mit einem Menschen gerungen und er wollte und wollte das Evangelium nicht annehmen. Und dann am nächsten Tag, als sie sich getrennt hatten, sagte er, jetzt hat es doch eingeschlagen. Im Rückschau auf unsere Begegnung habe ich es kapiert. Und der Freund hat kokett gesagt, ich war eitel genug zu fragen, was genau war denn jetzt das Argument, was, damit ich es das nächste Mal wieder gebrauchen kann. Was hat dich überwunden? Und dann sagte er, du hast mitten in der Nacht irgendwann einmal ein Kreuzeszeichen in die Luft gemacht. Und über dieses Kreuzeszeichen konnte ich nicht mehr einschlafen, bis ich Ja gesagt habe. Und er sagt, ich war entwaffnet. Ich habe gedacht in meiner Eitelkeit, welche Rhetorik, welches Argument, welches Gebildete. Und Gott gebrauchte ein Symbol. Gott kann deine Bildung gebrauchen, aber Gott kann auch durch Analphabeten Geschichte schreiben. Das ist unser Gott. Wie entlastend ist es, wenn wir nicht mehr Gott sein müssen, sondern Mensch sein dürfen. Und wie göttlich wird unser Leben, wenn wir an Christus teilhaben, schon hier und jetzt. Ich lebe. Doch eigentlich bin gar nicht ich es, der lebt. Es ist Christus, der durch mich lebt. Damit ich euch nicht verwirre, das, was ich jetzt lebe in meiner irdischen Existenz, mit meinem Pfahl im Fleisch, mit aller Einschränkung, an der ich selber leide, das lebe ich im Vertrauen, im mich festmachen in diesen Christus, in dem Sohn Gottes, der mich so sehr liebt, von der Beziehung her verstehe ich mich, dass er sich selbst für mich gegeben hat. Nachfolge bedeutet nicht Imitation, Nachfolge bedeutet Partizipation, Teilhabe an Christus. Das ist die Stärke der Schwachheit und das ist der Gewinn mitten in der Krise. Vielen Dank.
Herr Jesus Christus, wie gut haben wir es bei dir, dass wir das in der Tiefe verstehen und glauben können, dass wir von allen Seiten umgeben sind von dir und von der Liebe und der Freundlichkeit und Barmherzigkeit des Vaters, dass wir alle Lasten ablegen dürfen, dass wir erfahren dürfen, was es heißt, dass du gegenwärtig bist, dass wir mit dir gestorben sind, dass wir alle Lasten loswerden dürfen, weil sie uns nicht mehr erreichen und nicht mehr plagen dürfen. Und wenn die Angst kommt, die Verzweiflung kommt, die Fragen kommen, die Sorgen kommen und wir immer sagen dürfen, wir sind schon gestorben. Aber dass wir dann auch mit dir leben dürfen, in deiner Kraft, in deiner Gegenwart, mit all dem, was du hineinlegst in unser Leben. Und es sind nicht wir, sondern du bist es, der da ist. Und dann muss auch Finsternis Licht werden. Und du weißt von manchen unter uns, die mit so viel Last und Dunkelheit gekommen sind. Und das ist unser Wunsch und unsere Bitte miteinander. Lass doch auch unsere Dunkelheit Licht werden, weil du da bist. Alle Angst und alle Sorgen und alle Zweifel klein und kleiner werden, weil du in deiner Größe und Macht gegenwärtig bist. Du, der auferstandene und lebendige Herr, dich ehren wir und wollen deinen Namen groß machen. Amen.